ARD Sounds.
BR24. Thema des Tages.
Mit Oliver Fritzl. Seit rund 10 Jahren verlagert der Freistaat Bayern gezielt Behörden samt Arbeits- und Studienplätzen von Ballungszentren in den ländlichen Raum. Da werden zum Beispiel Außenstellen eines Finanzamts, des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit oder auch von Hochschulen errichtet. Diese Behördenverlagerung ist Teil der bayerischen Heimatstrategie. So sollen qualifizierte staatliche Arbeitsplätze in Regionen entstehen, in denen es an Jobs mangelt und aus denen junge Leute wegziehen. Das ganze Projekt ist noch nicht am Ende, aber eine Art Zwischenetappe ist erreicht. Der zuständige Minister für Heimat und Finanzen, Albert Füracker, zieht heute im Landtag eine Zwischenbilanz. Ich frage ihn gleich hier in der Sendung, wie erfolgreich diese Behördenverlagerung bislang war. Jetzt hat aber erstmal unsere Reporterin Margit Ringer 2 Beispiele aus der Oberpfalz.
Vorweg, das Ziel, jungen Leuten aus der nördlichen Oberpfalz qualifizierte Arbeitsplätze anzubieten, hat der Freistaat auch in Tirschenreuth erreicht. Auch die Region langfristig damit zu stärken. Doch der Preis war hoch. Jahrelang wurde gestritten und diskutiert über die Verlagerung des Amtes für ländliche Entwicklung Oberpfalz von Regensburg 110 Kilometer weiter nach Tirschenreuth. 2013 nahm das Amt seine Arbeit in Tirschenreuth auf. Aus diesen Erfahrungen hat der Freistaat gelernt für eine ganze Verlagerungswelle, die vor 10 Jahren startete. Keiner sollte mehr gegen seinen Willen versetzt werden. Keine Menschen, sondern Stellen verlagern auf einen Zeitraum von mehreren Jahren, war der Plan. Außerdem gab es sozialverträgliche Angebote für die Mitarbeiter. Die Stadt Windisch-Eschenbach und ihre knapp 5000 Einwohner haben 60 Arbeitsplätze vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung bekommen. Ein Gewinn, sagt Bürgermeister Karl-Heinz Butnick.
Für eine Stadt, die ja durch den Wegbruch von Industrie, Bleikristall, Porzellan gelitten hat, war das schon ein sehr positives Signal aus Richtung München. Und ich glaube, weil just zur selben Zeit dann auch eine gewisse Nachfrage in unserem Gewerbe- und Industriegebiet auch gestartet ist, dass das schon eine gewisse Initialzündung war.
In der Behörde erstellen die 60 Mitarbeiter wie Theresa Greger aus Waldsassen digitale Landkarten. Sie ist 24 und hat ihre Ausbildung zur Geomatikerin hier gemacht.
Weil ich recht heimatverbunden bin und dementsprechend hat sich das natürlich super angeboten.
Rund 2 Drittel der Mitarbeiter sind unter 30, sagt der Präsident des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Daniel Kneffel.
Also sind ein Teil, 8 um es konkret zu sagen, sind von München hier heraufgewechselt. Und der große Teil, also 60%, sind hier aus der Gegend um Windisch-Eschenbach vor Ort eingestellt worden.
Die Strategie der Staatsregierung geht also in Windisch-Eschenbach bereits auf. Ein weiterer positiver Effekt ist städtebaulich zu sehen. Die Behörde ist in der Stützelvilla untergebracht, einer ehemaligen Fabrikantenvilla, die als Jugendtagungshaus diente und nun frisch renoviert und modern angebaut wurde. Die Verlagerung sieht Bürgermeister Karl-Heinz Butnick also durchweg positiv.
In der Oberpfalz hat man also gute Erfahrungen gemacht. Das war ein Bericht unserer Korrespondentin Margit Ringer. Und am Telefon ist jetzt der bayerische Minister für Finanzen und Heimat, Albert Füracker. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Fritzl.
Herr Füracker, seit 10 Jahren werden jetzt gezielt Behörden aus Ballungszentren aufs Land verlagert. Hat sich das in dieser Zeit so entwickelt, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Ja, im Wesentlichen hat sich das so entwickelt, denn wir haben das gut geplant und wir haben uns ja den Zeitraum auch so vorgenommen, dass wir 10 Jahre brauchen, um das umzusetzen. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir niemanden zwingen wollten, umzuziehen. Und die Zeit haben wir uns genommen. Und ich glaube, dass wir heute wirklich eine sehr gute Zwischenbilanz ziehen können.
Sie sagen, rund 80 Behörden wurden in der Zeit verlagert und einige tausend Jobs sind entstanden, sprechen also von einem Erfolg. Woran konkret lässt sich der denn messen?
Es ist so, dass wir in den Zielgebieten natürlich oft die Fragestellung hatten, die letzten Jahre, wie können wir mit den demografischen Herausforderungen umgehen? Und wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass wir sehr viele Beamtinnen und Beamte in den Städten haben, die gerne wieder zurück möchten in ihre Heimat. Oder junge Menschen, die in ihrer Heimat bleiben wollen. Und für die Zielorte sind die 30, 40, 60 Arbeitsplätze, die teilweise geschaffen wurden, fast schon eine Art mittelständischer Betrieb von der Größenordnung her. Die jungen Menschen können bleiben, viele haben sich zurückversetzen lassen und das alles freiwillig. Vor Ort wird es sehr begrüßt. Ich glaube, die Zieldestinationen können diese Unternehmen gut brauchen, diese behördlichen Unternehmen, sage ich mal. Und insofern ist der Erfolg schon messbar.
Sie sagen jetzt, es sind einige Arbeitsplätze entstanden, aber noch wirklich viel klingt das jetzt für mich noch nicht. Was hat sich denn darüber hinaus für die betroffenen Regionen tatsächlich verändert?
Ja, Sie müssen sehen, dass wir mit unserer Heimatstrategie ja vieles im Blick genommen haben. Die Kommunen, die unter demografischen Herausforderungen leiden, haben wir besonders gut unterstützt. Wir haben den Glasfaserausbau vorangetrieben, haben die Hochschulstruktur dezentralisiert und eben die Behörden verlagert. Und das alles hat ja auch Sekundäreffekte. Wenn Sie sehen, dass zum Beispiel 30 Menschen zusätzlich arbeiten in einem Ort, dann sind es 30 Familien, die von diesen Einkommen auch leben, die wieder investieren, die kaufen, die dort bleiben. Und deshalb ist es, glaube ich, etwas, was sich langfristig auf jeden Fall bezahlt machen wird.
Für einen kleinen Ort sind diese Zahlen dann natürlich tatsächlich relativ hoch. Viele dieser neuen Behördenstandorte auf dem Land sind aber ja doch relativ klein. Reicht das wirklich, um strukturschwache Regionen nachhaltig zu stärken?
Also das ist ein Beitrag, der auf jeden Fall nachhaltig ist, denn es sind sichere behördliche Arbeitsplätze, die es auch in Jahrzehnten noch geben wird. Dass das nicht das Einzige ist, was wir tun, das habe ich aufgezeigt, aber das ist schon ein großartiges Mosaik zum Gelingen unserer Heimatstrategie. Und wir werden ja überall immer wieder auch angesprochen drauf. Es wird überall ja beobachtet, was wir tun. Und mein Ziel wäre natürlich, dass nicht nur der Staat eine Heimatstrategie hat in Bayern, sondern ich fordere ja seit vielen Jahren eine Art Heimatstrategie der bayerischen Wirtschaft. Man kann das uns gerne nachmachen. Man kann gerne Unternehmen aus München heraus verlagern in die nördliche Oberpfalz oder nach Oberfranken oder in das Grenzgebiet zu Tschechien, wo wir eine besondere demografische Herausforderung haben. Und insofern glaube ich, das ist eine langfristige Strategie, die wir jetzt gut begonnen haben, die am Gleis ist. Aber natürlich kann man nie aufhören, dass man immer nachdenkt, was kann man noch tun.
Auf ein Beispiel aus der Wirtschaft will ich mit Ihnen gleich noch schauen. Nochmal kurz zu dieser Behördenverlagerung. Kritiker dieser Strategie sagen, das sei teuer und organisatorisch ineffizient. Und zugegebenermaßen, das Geld sitzt ja im Freistaat auch nicht mehr so locker wie noch vor ein paar Jahren. Was entgegnen Sie da?
Ja, es ist so, dass Strukturpolitik tatsächlich Geld kostet. Das war auch immer so. Und es ist zunächst einmal günstiger, es nicht zu machen. Das weiß ich auch. Nur wenn Sie mich fragen, was kann man tun für die betroffenen Regionen, dann ist das, glaube ich, ein gutes Mittel, die Regionen zu stärken, die jungen Menschen auch in ihrer Heimat, dass sie dort bleiben können. Und ich sage mal so, das kostet Geld, sicher, aber es wird sich bezahlt machen. Davon bin ich überzeugt.
Also, dass die jungen Leute da bleiben können, ist ja das eine. Das andere Ziel ist ja auch, qualifizierte staatliche Arbeitsplätze von den Ballungszentren in Gebiete zu verlagern, wo es dann eben Jobmangel oder sogar Abwanderung gibt. Nun stellt sich aber auch die Frage, ist dieses Thema überhaupt noch so drängend in Zeiten von Homeoffice, wo viele Menschen, da gibt es ja genug Beispiele, bei Firmen in Ballungsräumen München, Nürnberg angestellt sind, aber trotzdem von zu Hause aus arbeiten können. 2015 zum Start der Strategie, da war das ja noch nicht so mit dem Homeoffice. Also ist das überhaupt noch so ein Thema heute und so nötig?
Ja, das ist natürlich auch Bestandteil der gesamten Strategie, dass wir Homeoffice-Arbeitsplätze haben. Das wird auch an den neuen Standorten gelten. Nur haben wir halt viele Bereiche, wo Homeoffice nicht möglich ist. Beim Staat eine Grundstücksvermessung im Homeoffice wird nicht möglich sein. Und der Polizei im Homeoffice wird sich hart tun, ihre Aufgaben gerecht zu werden. Und deshalb muss man das eben sehen. Aber die Standorte sind klar. Ob dann dort Homeoffice gemacht werden kann oder nicht, das muss individuell in jeder Behörde entschieden werden.
Sagt der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, der heute im Landtag eine Zwischenbilanz zur Behördenverlagerung zieht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Hallo, ich bin Nils Walker aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Ihr möchtet wissen, was Donald Trump mit den Wertschwankungen bei Gold und Silber zu tun hat, wer wirklich vom höheren Mindestlohn profitiert und wieso in einem Rekorderntejahr Kartoffeln vernichtet werden? Dann hat unser Podcast 10 Minuten Wirtschaft die Antworten.
Wenn man nun aber noch ein Drittel übrig hat und es wie in diesem Jahr eine Überversorgung und niedrige Preise gibt, ja, dann wird es für manche Betriebe natürlich schwer, die schwarze Null zu erreichen. Dann kann man die Kartoffeln lagern in der Hoffnung auf Besserung. Aber das kostet eben auch Geld, denn Kartoffeln müssen kühl gelagert werden bei 4 Grad. Da hast du hohe Energiekosten.
In unserem Podcast beleuchten wir die großen und manchmal auch vermeintlich kleinen, aber dann doch ziemlich wichtigen Themen aus der Welt der Wirtschaft für euch und ordnen sie ein. Montag bis Freitag in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört rein und bleibt informiert.